Es war Nacht in den öden Vorlanden des Bezirks Tongguan. Gut 6000 Menschen hatten im gelben Sand der Ebene ihre Lager aufgeschlagen. Wind erhob sich, und selbst in jener frühsommerlichen Nacht war die Luft beißend kalt. Die verbliebenen 16 Hu-Stämme waren längst einer nach dem anderen in tiefen Schlaf gefallen. Aus der Ferne wurde das heulende Echo der Wölfe von den Bergen hinabgetragen, und der Schatten der Gebirgskette zeichnete sich dunkel am Horizont ab, wie ein gewaltiger Vorhang. Der große Wagen hing am Himmel, begleitet von den Sternen der Milchstraße. Ein schillerndes Schauspiel. In eine Decke gehüllt saß Chen Qing auf dem Boden und starrte abwesend in die Flammen des Lagerfeuers. Seit sie den Palast verlassen hatten, war Jiang Shu in tiefes Schweigen verfallen. Keiner der Untergebenen wagte es, die drei zu stören. Ein Lagerfeuer brannte unter einem einsamen Baum in der Ödnis. Aber es war unwahrscheinlich, dass jemand gerade jetzt das Gespräch mit Jiang Shu suchen würde. Nur Chen Qing, Jiang Shu und Feng Qianjun saßen wortlos beieinander. Letzterer schlug das Leichentuch beiseite und schaute auf den verkrümmten Leichnam seines älteren Bruders, Feng Qianyi, hinab. Er errichtete neben dem Fluss Tong einen Scheiterhaufen und übergab seinen Bruder den Flammen. Gierig loderte das Feuer auf und verschlang Feng Qianyis Körper. Seine Beine waren unterhalb der Knie amputiert worden. Die langen Jahre, in denen er überwiegend den Rollstuhl genutzt hatte, hatten seine Oberschenkel verkümmern lassen und nun ähnelten sie denen eines Kindes. Eine Böe fegte über die Steppe und Asche stob in den Nachthimmel. Chen Qing glaubte, eine Spur aus Licht zu sehen, die sich langsam hinauf zu den anderen Sprenkeln aus Licht am Firmament gesellte. Jiang Shu hob den Kopf. Am Himmel zog sich eine riesige schimmernde Bahn aus Licht durch die Milchstraße, als würde ein gewaltiger Fluss durch die Nacht strömen. »Hast du das gesehen?«, fragte Chen Qing. Jiang Shu runzelte leicht die Stirn. »Die Ader des Himmels«, sagte Chen Qing. »Die Zuflucht aller Daos auf dieser Welt. Laozi sagte einmal, alles Metaphysische ist das Dao und alles Greifbare ist das Qi, also die Dinge. Alles Lebendige, das eines Tages seine irdische Hülle abstreifen muss, kehrt zurück zum großen Dao.«
»Dann sind das also die himmlischen und irdischen Energien?«, fragte Jiang Shu.
»Nein«, entgegnete Chen Qing. »Himmlische und irdische Adern sind Flüsse, die noch weiter über das hinausgehen, was wir Qi nennen.« Nachdem der Leichnam seines Bruders zu Asche zerfallen war, fegte Feng Qianjun die Überreste in eine Schatulle. Dann ging er zu den anderen beiden zurück. Er wischte eine kleine Jadetafel sauber, drehte sie im Schein des Lagerfeuers hin und her und betrachtete die Gravur. Großer Han-Exorzist, Feng. »Die größte Niederlassung des Xifeng-Geldhauses befand sich einst in Luoyang«, sagte Feng Qianjun. »Als mein Bruder mit Vater zusammen das Familiengeschäft übernahm, war ich gerade in Kuaiji, um meine Ausbildung zu beenden. Zwischen meinem 7. und meinem 16. Lebensjahr habe ich meinen Bruder nur alle 2, 3 Jahre gesehen.« Chen Qing war in eine Decke gehüllt und schwieg. Er wusste, dass Feng Qianjun diesen Moment brauchte, um sich die Bitterkeit vom Herzen zu reden. Feng Qianjun fuhr fort. »Damals gehörte Luoyang noch zum Reich Yen, das der Murong-Clan gegründet hatte. Das Xifeng-Geldhaus hatte in der damals weltberühmten Stadt Luoyang bemerkenswerte Reichtümer angehäuft. Reichtümer, die sogar die Schatzkammern ganzer Staaten in den Schatten stellen konnten. Derweil hielt es heimlich Verbindungen zu den Jin-Truppen im Süden, um die Barbaren zu vertreiben und schlussendlich das Jin-Reich wiederherzustellen. Später entsandte Fujian Truppen, um das große Yen zu erobern. Die Stadt fiel in nur einer Nacht. Die gesamte Murong-Sippe wurde gefangen genommen und ergab sich Fujian. Genau in diesem Krieg war Feng Qianyi mit seiner Familie geflohen. Doch das Land war im Chaos versunken. Seine Soldaten fielen im Kampf, seine Frau wurde von den marodierenden Truppen erschlagen und seine Kinder fielen dem Krieg zum Opfer. Sogar seine Beine verlor er, nachdem er von einem Streitwagen überrollt worden war. Als Feng Qianjun diese schrecklichen Nachrichten erhielt, machte er sich postwendend gen Norden auf und suchte nach seinem Bruder. Nach Jahren fand er ihn schließlich in Chang'an.
Sie hörten Dinghai Fusheng Records, Buch 2, von Feitian Ye Chang, aus dem Chinesischen von Sönke Carsten Rühmann. Gelesen von Daniel Sejourné. Ein Bramble bei Argon Hörbuch.